Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand.
Torte von Monika Kostas. Vor einiger Zeit beschloss mein Chef, alle Geburtstagsfeiern und Partys jeglicher Art zu unterbinden. Er sagte, es sei zu ablenkend für die Angestellten. Ich habe gerade ein halbes Jahr hinter mir, arbeite also noch nicht lange genug hier, um diese Partys miterlebt zu haben. An den Wänden der Flure hängen dekorative Rahmen, die den Ort davor bewahren, wie ein Krankenhaus oder eine Anstalt auszusehen. Es sind 70 mal 100 Zentimeter große, handgefertigte Collagen, die unzählige Porträtbilder von allen MitarbeiterInnen zeigen, die an den vergangenen Jahresendfeiern teilgenommen haben. Die Leute bleiben oft stehen, um sie anzuschauen und über Ex-MitarbeiterInnen zu tratschen oder wie viel Gewicht sie seit diesem oder jenem Bild zugenommen haben und so weiter. Da ich im Vergleich zu den meisten Leuten, die schon mehrere Jahre hier arbeiten, ziemlich neu bin, nehmen sie sich immer, wenn sie mich beim Anstarren der Bilder erwischen, die Zeit, mir die Namen unserer MitarbeiterInnen, ihre Begleitpersonen und all der weiteren Familien zu nennen, die auf diesen Partys waren. Dann erzählen sie mir, wie betrunken sie bei der jeweiligen Veranstaltung waren, und darauf folgt immer eine lustige Anekdote. Sie scheinen diese Zusammenkünfte wirklich zu vermissen. An der Menge des Lächelns auf den Bildern erkenne ich, dass sich etwas verändert hat, seit der jetzige Chef die Leitung übernommen hat. Und natürlich sprechen sie ständig über diese Veränderung.
»Früher waren wir so glücklich«,
höre ich oft.
»Ich meine, wir haben uns gehasst, aber es war wenigstens eine Hassliebe. Wir hatten Spaß. Jetzt interessiert sich niemand mehr für irgendwas oder irgendjemanden. Alles hat sich verändert.«
Das erzählte mir Maria vor ein paar Tagen beim Mittagessen, während Santiago, Javier und seine Frau am anderen Tisch saßen. Die allgemeine Haltung gegenüber dem Management ist eine unverhohlene Verachtung für die Chefs. Ich habe Spott, offene Beleidigungen und ständige Lästereien gesehen, natürlich auf Spanisch, außer wenn sie in der Nähe sind, dann lächelt alles. Jedes Mal, wenn sie eine neue Regel herausbringen, die bestimmten Leuten weniger Stunden vorschreibt oder keine Geburtstagsfeiern mehr, gibt das den Leuten noch mehr Anlass für Spott. An diesem Tag war Javiers Geburtstag. Niemand wusste es wirklich und brachte ihm auch nichts mit. Und als seine Frau erwähnte, dass er Geburtstag hatte, sagten wir peinlich berührt so etwas wie, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich schlug vor, dass wir feiern sollten. Maria antwortete, dass sie das früher getan hätten. Jemand hätte Kuchen gekauft und sie hätten eine kleine Pause gemacht, um Happy Birthday zu singen. Aber jetzt nicht mehr. Das sei nicht erlaubt.
Was? Das ist lächerlich. Wir sollten zu unserem Chef gehen und ihm sagen, dass wir einen Kuchen für Javier schneiden wollen,
sagte ich.
Pff, spottete Santiago und schüttelte den Kopf.
Das lässt er nicht zu.
Ich ließ die zynische Stimmung ein wenig abebben und verabschiedete mich mit einem Buen provecho allesamt von der Runde. Zurück im Büro dachte ich, wieso weiß niemand, dass Javier heute Geburtstag hat? Ich arbeite an einem Ort, an dem viele Leute miteinander verwandt sind. Es gibt etwa drei große Dynastien am Arbeitsplatz, sodass viele mit ihren Schwestern, ihrem Cousin oder Mama und Papa zusammenarbeiten. Und das schon seit vielen Jahren. Ich bin allerdings eine Rarität, zusammen mit ein paar anderen, die es geschafft haben, ohne mit jemandem verwandt zu sein. Dann gibt es noch den Chef, seine Frau und seinen Sohn, die alle die BesitzerInnen sind. Ich erwähne das, weil Javier zu einer großen Familie gehört und trotzdem schien es so, als ob niemand wusste, dass er Geburtstag hat. Ich bin mir sicher, dass einige von ihnen es wussten, aber mit Sicherheit hat es niemand gezeigt. Ich ging schnell zurück in den Speisesaal und fragte, ob es eine Möglichkeit gäbe, eine Liste mit den Geburtstagen der Leute zu bekommen. Javier, der sich um die Gehaltsabrechnungen und die Informationen der Leute kümmert, schüttelte den Kopf. Er sah nicht so aus, als ob er aushelfen wollte.
»Okay«, sagte ich. »Du könntest herumgehen und alle fragen«, sagte Maria laut.
»Okay«, ich ging zurück in mein Büro. »Alle fragen«, ging es mir durch den Kopf. »Ich kenne doch gar nicht alle, ich bin nur mit ein paar Leuten eng befreundet, der Rest kennt mich kaum. Wie soll ich den Leuten erklären, warum ich sie nach ihrem Geburtstag frage?« Sie werden mich auf jeden Fall für komisch halten. Komische Designerin im Hintergrund, immer mit komischen Aktionen unterwegs. Vielleicht sollte ich bis morgen warten. Ich komme nach Hause und berate mich mit FreundInnen, ob das eine gute Idee ist. Ich hole mir ein paar Tipps.
Das könnte voreilig sein, die Leute kennen mich doch nicht. Es könnte komisch sein.
Scheiß drauf, sage ich. Javiers Geburtstag ist heute. Ich habe jetzt eine gute Geschichte. Morgen hat niemand Geburtstag.
Ich recycle ein Blatt Papier und schrieb in zwei Spalten Name und Geburtstag. Maria war zu dem Zeitpunkt schon wieder an ihrem Schreibtisch. Sie arbeitet am nächsten zu mir. Ich zeige ihr das Papier und sie wusste sofort, worum es ging. Sie lachte und unterschrieb mit ihrem Namen. Ich brachte es zu einigen anderen Leuten und erklärte, dass heute Javiers Geburtstag sei, niemand etwas wisse oder ihm etwas mitgebracht habe und dass wir zumindest die Geburtstage der anderen kennen sollten. Das Präsentieren eines Blattes, das Informationen verlangte, verwirrte die Leute. Ich persönlich fühlte mich ein wenig schräg.
»Aber wofür ist das?«,
fragten sie. »Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir das nächste Mal ein paar Kekse oder so mitbringen. Keiner hat Javier etwas mitgebracht, weil wir es nicht wussten.«
»Ja, das ist richtig. Weißt du, wir haben früher immer Geburtstage gefeiert und haben Kuchen mitgebracht.«
ich weiß. Das nächste Mal machen wir etwas, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist,« antwortete ich. Nachdem ein paar Leute den Bogen unterschrieben hatten, sagte ich ihnen, sie sollten ihn weiterreichen. Ich dachte, der Scheiß geht gleich wieder verloren. Ich ging Wasser holen, um nicht dazustehen und zu beobachten, ob die Leute es unterschrieben. Ich ging auf die Toilette, checkte meine E-Mails und kam dann zurück. Fast alle im vorderen Bereich hatten unterschrieben und was noch besser war, die Leute standen von ihren Stühlen auf und plauderten über frühere Geburtstage, lustige Geschichten, fragten sich gegenseitig, wann ihr Geburtstag sei und was ihr Sternzeichen. Es war ein lebhafter Anblick. Ich nahm das Blatt mit in den hinteren Teil des Büros, wo Javi und seine Frau arbeiten, und als ich das Blatt zu Javis Frau brachte, beugte sie sich vor und sagte mit leiser Stimme,
»Sabeki, weißt du was? Ich werde den Chef fragen, ob wir einen Kuchen für Javier haben dürfen.«
Ich lehnte mich vor und sagte,
»Ja, toll. Für wann?« »Jetzt sofort.«
»Jetzt sofort? Hast du ihm einen Kuchen mitgebracht?«
»Nein, ich werde einen holen.«
»Was? Wo? Gerade jetzt?« Das habe ich ein paar Mal gefragt. Ich dachte, ob sie wirklich ihre Arbeit unterbricht, um in ein Auto zu steigen und von hier wegzufahren?
»Ja, sofort. Ich gehe in den Laden und komme zurück.«
»Okay, ja, sicher. Lass mich wissen, was er gesagt hat.« Sie unterschrieb das Blatt und ich ging zurück in mein Büro, perplex über das, was gerade passiert war. Als ich auf das Blatt voller Namen und Daten schaute, fragte ich mich, ob ich jetzt für die Geburtstage zuständig war. Ich öffnete Excel und erstellte eine Geburtstagstabelle, farblich kodiert und mit Rahmen. Ich druckte ein paar Kopien davon aus und ging dann für eine Weile zurück zur Arbeit und versuchte, meinen Geist alles durchkauen zu lassen, während ich gedankenlos alle meine E-Mails durchging. Etwa eine Stunde später kommt die Verkaufsleiterin Javiers Nichte in mein Büro und sagt mir, ich solle in den Pausenraum gehen, weil wir eine Torte für Javier anschneiden würden.
Okay, ja, ich bin gleich da.
Ich ging auf den Pausenraum zu und die Leute drängten sich in dem winzigen Raum, leise lächelnd und die Hände unbeholfen in den Taschen. Auf dem Kuchen stand sogar sein Name. Javi kam als letzter herein und es folgte ein Feliz Cumpleaños. Die Torte sah üppig und lecker aus. Danach haben wir alle im Pausenraum gelacht, geredet und gescherzt. Als ich mich auf den Weg zurück zu meinem Schreibtisch machte, hängte ich die Geburtstagsliste an der Stempelmaschine auf. Maria ging mit mir und sagte,
»Das war cool. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Auch wenn sie es nicht zeigen. Jeder mag es, sich besonders zu fühlen.«
Ich lachte leicht und sagte, »Du bist so kitschig.« Ich packte sie lachend am Arm. »Aber es ist wahr, das sicher.« Fazit: Die letzten 6 Monate waren eine Reise, auf der ich still und leise gelernt habe, wie es hier läuft. Ich habe Beziehungen zu ein paar KollegInnen aufgebaut, was schwer für mich ist, da ich isoliert im hinteren Bereich bin, und sie waren von unschätzbarem Wert für mich beim Organisieren. Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen wir uns über die Arbeit unterhalten haben, habe ich von den verschiedenen beschissenen Dingen erfahren, die bei unserer Arbeit passieren, wie die extreme Lohnungleichheit, das Fehlen von Sozialleistungen, die löchrigen Verträge, die die Leute bekommen, Lohndiebstahl und so weiter. Jedes Mal, wenn ich frage, wie wir gemeinsam gegen unsere Missstände vorgehen können, bekomme ich immer die gleiche zynische Antwort.
Dieser Ort wird sich nie ändern. Wir können nichts tun, damit sie sich ändern.
Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr die Leute auf diese Antwort fixiert sind. Ich frage mich immer wieder, wie bringe ich Menschen dazu, zu kämpfen, wenn sie so hoffnungslos desillusioniert und niedergeschlagen sind? Was wäre ein Kampf, für den es sich zu kämpfen lohnt? Was, wenn wir uns organisieren, um Leistungen zu bekommen? Was, wenn wir den Leuten ihren Lohn zurückgeben? Ich spreche diese Themen hier und da an, wenn ich kann und wenn es angebracht ist, aber der Zynismus ist so intensiv, dass er erdrückend ist. Das immer wieder zu hören, lässt bei mir selbst manchmal das Gefühl aufkommen, dass sich die Dinge vielleicht nicht wirklich ändern lassen. Aber dann passierte die Sache mit dem Kuchen und das ließ mich die Dinge ein wenig anders sehen. Obwohl es keine große Sache war, war es eine Aktion an einem Ort, an dem schon lange nichts Außergewöhnliches mehr passiert war. Wenn man es genau betrachtet, konnte ich mich auf eine kleine Art und Weise in Szene setzen, indem ich nicht arbeitsbezogenen Smalltalk machte und auf Leute zuging, mit denen ich normalerweise nicht interagiere. Wir haben eine Arbeitsniederlegung erreicht, zumindest für eine gute halbe Stunde, die wir planen fortzusetzen. Und die Leute konnten zusammensitzen und sich daran erinnern, wie das war. Früher hat man das gemacht. Und jetzt machen wir es wieder, weil es alle wollen. Das hat mich gelehrt, kreativer zu denken, wenn ich mich bei der Arbeit organisiere. Ich erkannte, dass Kämpfe nicht unbedingt den typischen Ausformungen solcher Kämpfe wie etwa für bessere Löhne oder Gesundheitsvorsorgung entsprechen müssen. Natürlich will ich diese Kämpfe nicht kleinreden. Sie sind wertvoll und lohnenswert. Aber Kämpfe können auch aus Situationen heraus entstehen, die nicht offenkundig politisch sind. Vielleicht sehen diese kleinen Aktionen zu dem Zeitpunkt zu winzig oder unbedeutend aus, aber an einem Ort, an dem Menschen ihre grundlegenden Beziehungen verloren haben, besteht durchaus die Möglichkeit, dass große Kämpfe unvernünftig oder unmöglich erscheinen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass ich mich zu sehr darauf konzentriert hatte, nach Gelegenheiten für Kämpfe zu suchen, von denen ich schon gehört oder gelesen hatte, während ich einige elementare Missstände übersah, die die Leute selbst zum Ausdruck brachten. Im Pausenraum zu sitzen und zu sehen, wie alle miteinander reden und lachen, war ein klarer Beweis dafür, dass diese sozialen Verbindungen das Rückgrat der Solidarität am Arbeitsplatz sind und dass ohne sie ein tieferes Engagement im Kampf vielleicht nicht möglich ist. Diese sozialen Ereignisse sind auch Erfahrungen, die die Arbeit erträglich machen. Das sind Momente, auf die sich die Leute freuen. Auch wenn diese Aktion keine große Geste war, so ist sie doch ein Zeichen dafür, dass die Leute sich kollektiv bereit fühlen, gegen die Behauptung des Chefs anzugehen, wonach die Angestellten zu sehr abgelenkt wären. Und sie zeigt, dass sie, zumindest im Moment, ihre Beziehungen untereinander mehr schätzen als seine Vorgaben.
Monika Kostas lebt und arbeitet in Miami. Sie ist Mitglied der IWW und arbeitet an neuen Projekten in Miami, in deren Fokus die Geschichte von ArbeiterInnen sowie der Aufbau sozialer Beziehungen in ihrer Community stehen. Sie unterstützt die lokale IWW in Miami und anderen Organisationen der radikalen Linken regelmäßig in künstlerischer Hinsicht.